Wir müssen aus der Erfahrung der Vergangenheit lernen. Und es darf nie wieder so sein, dass man soziale Ziele oder Ziele der Arbeiterbewegung gegen Umweltziele und ökologische Ziele ausspielt.
Herzlich willkommen zum Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Mein Name ist Jannik Hittissen und gemeinsam mit euch stelle ich mir die brennendste Frage unserer Zeit. Wie schaffen wir das mit dem Klima? Dazu spreche ich mit Österreichs Klimaidolen, also den Menschen, die uns Mut machen, die anpacken und vorangehen. Zusammen finden wir heraus, was wir von ihren Erfolgsrezepten lernen können. Das Klima hat Auswirkungen darauf, wie wir arbeiten. Um das zu erkennen, muss man nur einen Blick in südlichere Länder werfen, wo die Siesta gang und gäbe ist, weil es um die Mittagszeit schlicht zu heiß ist, um zu arbeiten. Aber was bedeutet das für unsere Arbeitswelt in Österreich, wenn es auch hierzulande immer heißer wird? Wie können wir ArbeitnehmerInnen vor den Auswirkungen der Klimakrise schützen? Und wie schaffen wir die Transformation weg von den fossilen Energien, ohne dass dabei Menschen auf der Strecke bleiben? Darüber sprechen wir heute mit Helene Schubert. Sie ist Chefökonomin des Österreichischen Gewerkschaftsbundes und war davor lange für die Nationalbank tätig. Sie kennt sich daher ziemlich gut damit aus, welchen Einfluss die Klimaerhitzung auf die Wirtschaft und unsere Arbeitswelt hat. Starten wir direkt ins Gespräch. Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen im Klimadialog. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Der Sommer ist in vollem Gange. Auch heute geht es auf 38 Grad rauf, sagt zumindest meine Wetter-App. Ich meine, wir sitzen hier im klimatisierten Büro. Wir können uns nicht so wirklich beschweren. Aber auch bei diesen Temperaturen müssen ja viele Menschen einfach draußen arbeiten. In welchen Branchen leiden die Menschen denn am meisten unter der Hitze?
Ich glaube, wir haben sowohl Betroffenheit outdoor, also außerhalb, das ist insbesondere die Bauwirtschaft, die Landwirtschaft, bestimmte Industriesektoren, das ist die Holzindustrie, Metallindustrie, Papierindustrie, aber auch der Verkehr. Aber wir haben natürlich auch Indoor-Belastungen, also innerhalb von Räumlichkeiten. Und da sind zum Beispiel auch Frauenberufe stark betroffen, wenn ich an die Wäschereien denke. Vorhin habe ich vergessen, auch der Verkehrsbereich. Also gerade heute in der Früh bin ich in der Straßenbahn eingestiegen und ich habe gedacht, wie hält die Fahrerin das aus? Da dürfte die Klimaanlage nicht funktioniert haben. Also ich habe es gerade einmal 10, 15 Minuten ausgehalten. Aber das sind oft unerträgliche Arbeitsbedingungen. Und wie gesagt, wir denken halt meistens an Bauarbeiter. Aber es sind, wie gesagt, auch Frauen betroffen. Und ganz wichtig ist natürlich auch zu erwähnen, die indirekte Betroffenheit. Zum Beispiel sind Frauen, die primär auch ist der Gesundheitssektor und soziale Berufe auch stark betroffen, weil wir natürlich auch sehen, dass die gesundheitlichen Belastungen stärker werden, dass es mehr Patientinnen und Patienten gibt, die unter all diesen gesundheitlichen Schäden im Zusammenhang mit der Erderhitzung konfrontiert sind.
Das heißt, es wird auch einfach mehr Arbeit zusätzlich dazu, dass die Arbeit an sich anstrengender wird.
Ja, es ist mehr Arbeit und das geht ganz weit auch in soziale Fragen. Also wir sehen zum Beispiel, dass Aggressionslevel steigt, wenn die Hitze steigt. Das sind riesige Herausforderungen, wo wir zum Beispiel jetzt sehen, dass das Arbeitsrecht dafür nicht gut vorbereitet ist. Und deswegen auch aus unserer Sicht wesentliche Forderung ist ja ein klimafittes Arbeitsrecht. In dem Sinn, dass die Regierung die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen dazu verpflichten muss, dass Arbeitnehmerinnen nicht unter gesundheitsschädlichen Bedingungen arbeiten müssen. Nicht? Das ist die Forderung, wenn es zum Beispiel Outdoor oder Indoor 30 Grad, wenn 30 Grad überschritten werden, dann muss es hitzefrei geben bei gleichzeitiger Entgeltfortzahlung. Das ist eine ganz wichtige Forderung. Aber es gibt eine Reihe von weiteren Forderungen, dass es zum Beispiel auch verpflichtende Vorortkontrollen gibt während Hitzeperioden, nicht, wo man auch die Einhaltung dann dieser Regelungen kontrolliert. Auch ehrenamtlicher Einsatz bei Katastrophenfällen darf nicht zum Entgelt oder gar Jobverlust führen.
Wie ist denn da gerade der Stand der Dinge, was Hitzeschutz angeht im Arbeitnehmerinnenrecht?
Also im Arbeitsrecht ist das meines Wissens nicht geregelt. Es gibt Vereinbarungen, die punktuell gemacht wurden. Die Bauwirtschaft hat eine Regelung. Also in der Bauwirtschaft ist es so, dass die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen freiwillig quasi hitzefrei geben können und dann wird ein Teil des Entgelts übernommen. Das gibt es, aber das ist nicht ausreichend. Ja.
Was für Maßnahmen gibt es denn noch, außer hitzefrei, wenn es schon so heiß ist, dass man das machen muss? Was kann man denn davor tun, um die ArbeitnehmerInnen besser zu schützen vor der Hitze?
Indoor ist es naheliegend. Hier müssen großflächig eben Klimaanlagen eingebaut werden. Die Kühlung, insbesondere in den vorhin erwähnten Wäschereien, aber auch in der Straßenbahn etc. Das gibt es ja alles, aber wie gesagt, das funktioniert halt dann oft nicht immer, wie das unsere Erfahrung ist. Wichtig ist auch, Möglichkeiten zur Abkühlung schaffen, Pausenräume. Abkühlung gibt es ja viele Möglichkeiten, zum Beispiel in den Städten. Da macht ja die Stadt Wien schon einiges. Ja.
Werden wir auf lange Sicht, zumindest im Sommer, auch unsere Arbeitszeiten anpassen müssen? Braucht es so eine Art Siesta?
Das auf alle Fälle. Also ich glaube, das muss eine der Konsequenzen sein. Es geht einfach darum, dass man für die Zeit, wo es über 30 Grad hat, dass man Anspruch auf Hitzefreiheit hat, ja.
Gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Sie sind Chefökonomin des ÖGB, waren davor lange bei der Nationalbank tätig. Wann wurde Ihnen denn das erste Mal denn bewusst, dass die Klimakrise auch für Ihr Beschäftigungsgebiet eine einschneidende Rolle spielen wird?
In der Österreichischen Nationalbank war mir das immer bewusst, weil ich das Glück hatte, durch Zufall schon als sehr junger Mensch mit diesen Themen konfrontiert worden zu sein. Also ich selbst habe ja auch gegen Zwentendorf demonstriert und war auch in der Schopfenreuther-Au. In der Nationalbank selbst habe ich natürlich versucht, auch dieses Thema populär zu machen. Und ich habe mich dann beschäftigt in den 2015, 2016 mit Green Finance. Und da gibt es ja gerade in der Geldpolitik sehr viele Möglichkeiten. Im Übrigen wurden viele dieser Ideen, die zum Teil von NGOs entwickelt wurden, in den aufstrebenden Volkswirtschaften beispielsweise, für die Geldpolitik wurden ja dann auch übernommen, zum Teil von der Europäischen Zentralbank. So diese Vorstellung, dass man Finanzierungsströme, dass man hier Anreize schafft bei der Finanzierung, dass sozusagen Investitionen oder Gelder oder Finanzströme in Richtung klimaneutralere Wirtschaftsbereiche gehen.
Das wäre dann die Sicht quasi, wie die Wirtschaft Einfluss auf den Klimaschutz nehmen kann, wenn wir uns Umgedrehtes anschauen. Welchen Einfluss hat denn die Klimakrise umgekehrt auf die Wirtschaft?
Ja, die Klimakrise hat einen dramatischen Einfluss auf die Wirtschaft. Es gibt ja Schätzungen, wonach eben im Zuge der Erderwärmung die Produktivität sinkt. Also natürlich ist man bei großer Hitze nicht mehr so produktiv. Ich kenne die Diskussion seit den 70er Jahren, seit meiner Jugend. Und die Erderwärmung ist ja schneller gekommen, als wir das damals gedacht haben. Und das ist ja wirklich auch das Schwierige jetzt. Wir sind mit der Pfadabhängigkeit konfrontiert und wir können eigentlich nur das Schlimmste verhindern. Aber ich will nicht zu pessimistisch wirken. Die Konsequenzen sind natürlich durchaus jetzt schon sichtbar, im Sinne davon, dass wenn es Dürrekatastrophen gibt, dann sehen wir, dass der Wasserspiegel sinkt, dass hier bestimmte Industriebetriebe dann nicht mehr so produzieren können. Das war etwas, was wir in den letzten Jahren beobachtet haben, zum Beispiel in Deutschland. Wir sehen natürlich jetzt schon die Konsequenzen und wir sehen natürlich auch, dass es Auswirkungen auch auf die Inflation haben kann. Also nicht nur auf die Wirtschaftsleistung, das ist aufgrund von Dürreperioden, Starkregen, dass hier es zu Produktionseinbrüchen kommen kann und Produktionsrückgängen, sondern auch zur Erhöhung der Inflationsrate, weil dann zum Beispiel bestimmte Güter nicht mehr verfügbar sind, die in der Lieferkette eine ganz große Bedeutung haben.
Kommt es mittlerweile in den Chefetagen Unternehmen auch an, dass Klimaschutz auch eigentlich aus ökonomischer Sicht eine schlaue Idee wäre? Wie schätzen Sie das ein?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Allgemein kann ich dazu sagen, ich glaube, dass viele Unternehmen vorbildlich vorangehen. Aber insgesamt glaube ich, dass, wenn ich mir die Wirtschaftspolitik der letzten Jahre vergegenwärtige, es noch immer zu wenig Einsicht gibt, nämlich darin, dass Investitionen in den Klimaschutz ein wichtiger positiver Standortfaktor ist. Warum? Wir haben gesehen, dass angesichts der Klimakrise andere, auch bedeutende Länder vorangegangen sind. Das war China. Ich erinnere daran, dass bereits 2007, 2008 im Zuge der Finanzkrise China ein 40.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsbahnnetz gebaut hat. Das war sehr, sehr bemerkenswert. Ja. In Österreich ist in den letzten Jahrzehnten das Schienennetz rückgebaut worden. Es gab den Vorrang der Straße. Nur als Beispiel dazu. Gleichzeitig hat China eine wirtschaftspolitische Strategie ausgegeben, nämlich Technologieführerin zu sein in der Elektromobilität, bei der Photovoltaik, bei den Batterien für die Elektromobilität etc. Als Reaktion auf die kraftvollen industriepolitischen Initiativen Chinas haben die USA unter Joe Biden den Inflation Reduction Act beschlossen. Das ist ein Finanzierungsprogramm für die Transformation der Wirtschaft, der Energiewirtschaft, aber auch der Industrie insgesamt, finanziert durch Unternehmensbeiträge, Steuern wohlgemerkt, um die Wirtschaft zu transformieren. Und wenn Europa hier nicht mehr zulegt an Geschwindigkeit, drohen wir im globalen Wettbewerb zurückzufallen. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die viele schon haben, aber auch viele Unternehmen haben, weil die das ja auch spüren im Rahmen ihrer auch internationalen und globalen Kontakte. Aber die Wirtschaftspolitik und die Wirtschaftspolitik ist erst am Anfang, hier die adäquaten wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu setzen. Und ich denke, das ist wirklich auch ein großes Problem, weil wir halt in der Europäischen Union, es gibt, glaube ich, gerade die Europäische Kommission ist da vorangegangen mit dem Green Deal, die Nationalstaaten bremsen dann teilweise. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Auf der anderen Seite sagen wir ja immer, das Wichtigste bei der Transformation ist ja, wir müssen aus der Erfahrung der Vergangenheit lernen. Und es darf nie wieder so sein, dass man soziale Ziele oder Ziele der Arbeiterbewegung gegen Umweltziele und ökologische Ziele ausspielt. Ich war selbst vor fast 40 Jahren als junger Mensch in der Stopfenreuterau, damals auch wir haben versucht zu verhindern, dass das Kraftwerk in Burg gebaut wird. Und für mich war das eine sehr bittere Erfahrung zu sehen, dass Gewerkschaften und Umweltbewegung hier auf unterschiedlichen Seiten stehen, weil ich bin so sozialisiert worden, dass ich für mich war immer klar, Ökologie und Ziele der Arbeiterbewegung, das gehört zusammen.
Wir erinnern uns, als UmweltaktivistInnen 1984 die Stopfenreuterau besetzten, um den Bau des Kraftwerks Hainburg zu stoppen, drohte die Gewerkschaft Bauholz unter der Parole „Die Au wird geräumt“ mit Arbeitermärschen gegen die BesetzerInnen. 40 Jahre später ist die Position der Gewerkschaft eine andere. Gemeinsam mit Fridays for Future kämpft sie heute für mehr Klima- und ArbeitnehmerInnenschutz. Dabei ist die grundsätzliche Frage immer noch dieselbe. Wie können wir das Klima schützen und gleichzeitig Arbeitsplätze sichern? Heute liegt die Antwort der Gewerkschaften in der Forderung nach einer Just Transition, also einer gerechten Transformation des Arbeitsmarktes. Was das genau bedeutet, erklärt uns Frau Schubert.
Die Just Transition Strategie ist eine Strategie, die wurde in den 90er Jahren von US-amerikanischen Gewerkschaften entwickelt. Die internationale Gewerkschaftsbewegung hat das über internationale Foren in Dokumente eingebracht, in einem UNO-Dokument, hat auch Eingang gefunden in den Pariser Klimazielen 2015, auch im Green Deal. Das ist der rechtliche Rahmen zur Erreichung des EU-weiten Netto-Null-Ziels bis 2050. Aber hier kommen Just Transition-Strategien, sie sind zwar erwähnt, aber das kommt zu kurz. Und deswegen setzt sich der Europäische Gewerkschaftsbund unter seinem neuen Präsidenten Wolfgang Kazian für einen Just Transition Rechtsrahmen ein. Und dieser soll eben sicherstellen, dass der Strukturwandel durch begleitende Maßnahmen wie zum Beispiel Recht auf Weiterbildung oder Jobgarantien sozial abgesichert ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Herausforderung. Nur, wie gesagt, es ist eine Idee der Gewerkschaften und es obliegt daher auch den Gewerkschaften, genau zu definieren, was das konkret bedeutet. Und da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche oder manchmal nicht sehr kohärente Ideen dazu, was das konkret bedeutet.
Ja, ich meine, wir stehen da ja auch einfach vor einer sehr großen Transformation des Arbeitsmarktes. Ich meine, durch die Energie- und Mobilitätswende werden einfach manche Berufsbilder, gerade in fossilen Energien, vor dem Ende stehen. Andererseits entstehen an anderer Stelle ja auch neue Arbeitsplätze. Mhm. Wie schaffen wir denn aus Ihrer Sicht diese Transformation sozial gerecht zu gestalten?
Das ist genau der Punkt. Ich darf vielleicht ein bisschen ausholen. Es hat vor einigen Jahren der Wissenschaftliche Beirat der deutschen Bundesregierung für globale Umweltveränderungen gesagt, die Transformation ist ähnlich im Hinblick auf den Struktureffekt wie einerseits der Übergang zur Sesshaftwerdung der Menschen mit der Erfindung der Landwirtschaft, aber auch der industriellen Revolution. Und wir wissen, dass die industrielle Revolution aus Gewerkschaftssicht ein brutaler Prozess war. Es gab kein Arbeitsrecht, die Gewerkschaften haben sich in dieser Periode gegründet. Und das bedeutet, und da komme ich auf den entscheidenden Punkt, Transformation kann man nicht so betreiben, wie das viele glauben. Ich komme ja aus der Ökonomie und die Ökonominnen und Ökonomen neoliberaler Provenienz haben so immer die Vorstellung, na, da machen wir einen CO2-Preis, da machen wir ein Emissionshandelssystem und öffentliche Investitionen und dann wird das schon passieren. Die Menschen, da gibt es die Anreize, höhere Preise, die Menschen heizen dann nicht mehr mit Gas, sondern mit erneuerbaren Energieträgern und so und alles funktioniert dann wieder. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Missverständnis. Also ich glaube, wir haben auch historische Beispiele oder Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Die Transformation muss zentral staatlich orchestriert werden unter Einbindung der Gewerkschaften. Warum? Weil es ja darum geht, also Transformation oder Klimapolitik ist ja gleichzeitig auch Industriepolitik, Sozialpolitik, Beschäftigungspolitik und Bildungspolitik. Und ich könnte zu allen diesen Bereichen sehr lange sprechen. Ja? Nur ein Beispiel, Bildungspolitik, hier meine ich im Wesentlichen Fachkräfte oder Arbeitskräfteausbildung. Es kann nicht sein, dass Menschen auf dem Weg der Transformation, Stichwort Arbeitsmarkt, im Stich gelassen werden. Wir werden einen Wandel spüren, es werden bestimmte Arbeitsplätze verloren gehen, aber, und das ist mein Fokus, es werden auch viele neue Arbeitsplätze entstehen oder bestehende wichtiger werden. Das heißt, wir brauchen eine Fachkräftestrategie. Deutschland hat das. In Österreich hat man nicht einmal eine gute Datengrundlage, dass man genau wissen würde, wo, in welchen Bereichen würde das entstehen. Ich meine, die Arbeiterkammer hat hier schon einige Vorarbeiten geleistet. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, also nur ein paar Beispiele. Also für das Gelingen des sozial-ökologischen Wandels braucht es Fachkräfte in den Bereichen Gebäudesanierung, thermische, energetische Sanierung, Begrünung, öffentlicher Verkehr, in Wissenschaft und Forschung. Wir brauchen mehr Zugfahrerinnen, mehr Elektrikerinnen, Installateurinnen, Dachdeckerinnen, Kfz-Mechanikerinnen, die aber auch hochwertige digitale Kenntnisse haben. Und es werden auch neue Berufe entstehen, wie Servicetechnikerinnen oder Windkraft, Photovoltaik. Also ich brauche die Arbeitskräfte, die zum Beispiel einen Heizkesseltausch machen können. Ja? Und da muss man, es geht hier nicht nur um Geld. Natürlich sind das enorme budgetäre Herausforderungen, die wir da haben, neben den vielen anderen. Ja? Weil ich sage immer, angesichts der multiplen Krisensituationen, in denen wir uns befinden, wo ja die Klimakrise das Herausragende überhaupt ist, weil es hier um die Zukunft der Menschheit geht, um die Existenz der Menschheit, kann man nicht Business as usual machen. Ja, ich muss wirklich, ich brauche einen großen Plan, wie ich das bewerkstellige. Und für mich, um auf die Beispiele zurückzukommen, wir haben ein paar Beispiele in der jüngeren Vergangenheit, aber zuerst möchte ich vielleicht ein historisches Beispiel erwähnen, das ich aus verschiedenen Gründen als bemerkenswert finde. Und zwar gab es 1945 in Frankreich den sogenannten Monet-Plan. Also Jean Monnet hat im Auftrag von Charles de Gaulle einen Industrialisierungs-, das heißt einen Karbonisierungsplan gemacht und auch eine entsprechende organisatorische Struktur dafür eingerichtet. Und das Besondere daran war, also das Ziel war, 1945 sollte das Bruttoinlandprodukt zum 50% über dem Niveau von 2029 sein. Und dieser Plan war in der Umsetzung sehr erfolgreich. Warum? Weil die Sozialpartner und insbesondere die Gewerkschaften eingebunden waren. Und es gab einen großen Plan, also auch eine Planungskommission direkt eingerichtet beim Premierminister damals und im Büro des Premierministers. Und dann gab es aber sogenannte Modernisierungskommissionen, wo Sozialpartner, Gewerkschaften etc. drin vertreten sind. Und das war so wichtig als Transmissionsriemen hin zur Bevölkerung. Und deswegen haben die mitgemacht und haben das sozusagen, weil das war ja doch eine gewaltige Herausforderung nach der Zerstörung der französischen Ökonomie durch den Faschismus, dann diesen Wiederaufbau zu machen. Und ich glaube, wir müssen schon auch einmal drüber nachdenken, und da gibt es schon viele Ideen im Klimabüro etc., wie wir hier auch uns governance-mäßig anders oder besser aufstellen, weil da geht es darum, wer ist wofür zuständig, wer in welchen Ministerien nicht. Also der ÖGB fordert zum Beispiel eine Just Transition Agentur. Ich glaube, das ist insofern eine sehr wichtige Erfahrung, weil sie zeigt, eigentlich, den Übergang gerecht gestalten zu können, braucht es starke Gewerkschaften und braucht es eine funktionierende Sozialpartnerschaft. Und ich glaube, wir sind, das ist eine unserer Aufgaben auch und wo wir sehr dahinter sind, auch dafür, für die bedeutende Rolle, die Gewerkschaften, aber Sozialpartner und Sozialpartnerinnen insgesamt in der Transformation spielen sollten, dafür Bewusstsein zu schaffen.
Ich denke, die Idee einer Just Transition Strategie ist recht klar geworden. Aber was genau bedeutet das jetzt in der Praxis?
Es geht um gute Arbeitsbedingungen, es geht um qualitativ hochwertige Jobs und es geht um soziale Absicherung und Arbeitsmarktpolitik und es geht um demokratische Mitbestimmung. Nur ein Beispiel, die österreichische Bundesregierung hatte eine Transformationsoffensive beschlossen, einige Milliarden Euro bis 2030 für die Transformation. Das war eine wunderbare Sache, aber in der ursprünglichen Gesetzesvorschlag und dann auch in den Durchführungsbestimmungen war keine Rede von Arbeitnehmerinnen-Einbindung. Und wir haben dann der ÖGB hat hier sich stark eingebracht und war da zum Teil schon sehr erfolgreich, weil es jetzt so ist, dass wenn zum Beispiel ein Unternehmen ein Projekt einreicht, das ist im Rahmen der Umweltförderung Inland, dann muss es einen Transformationsplan erstellen und die Betriebsrätinnen und Betriebsräte frühzeitig auch einbinden. Und das ist einmal ein erster Schritt, aber ich glaube, da muss noch einiges gemacht werden. Und wir haben zum Beispiel auch das Beispiel des Inflation Reduction Act, nicht? Also hier hatten wir auch eine Sitzung oder eine Besprechung mit den amerikanischen Gewerkschaften, die uns genau erklärt haben, wie bedeutend es hier war, auch soziale Konditionen, sozusagen diese Mittelvergabe an soziale Konditionen zu knüpfen. Weil wenn wir die Menschen nicht einbinden, nicht absichern, da geht es um Beschäftigungsgarantie, Ausbildungsgarantie. Niemand soll in der Transformation seinen Job verlieren, sondern wenn das notwendig ist, dass Jobs abgebaut werden, dann muss zum Beispiel das Unternehmen ganz klar darlegen, das ist unsere Idee, unser Vorschlag, in welchen Bereichen, diese Beschäftigten umgeschult werden für neue Unternehmen. Wir haben für neue Aufgaben. Und es darf natürlich keiner in der Qualifikation, also es darf niemand, quasi ein niedriger Qualifikation, also die Qualifikation muss mindestens gleich bleiben. Ja, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil wir haben jetzt schon ein bisschen über Lehre und Ausbildung gesprochen und das ist das eine, irgendwie Leute, die jetzt, junge Leute, die einen neuen Job lernen, da irgendwie mitzunehmen, dass sie vielleicht Green Jobs anfangen. Das andere sind eben Leute, die jetzt gerade in fossilen Jobs arbeiten und sich vielleicht da auch ganz wohl fühlen. Wie nimmt man die denn mit?
Ja, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, die nimmt man mit, indem man festlegt, und man hat ja über die öffentliche Mittelvergabe einen enormen Hebel. Man kann das an Kriterien knüpfen, dass man sagt, es muss für den Fall, für die Transformation, also wenn auf Elektromobilität umgestellt wird oder andere Technologien, es müssen hier Ausbildungen stattfinden. Ja? Wir haben ja auch die Forderung, dass zum Beispiel das Arbeitsmarktservice neben der Vermittlung auch gleichbedeutend oder gleichrangig von der Priorität die Weiterbildung eine eigene Schiene werden sollte. Ja? Aber auf der anderen Seite, ich meine, die Unternehmen sind natürlich hier auch gefragt, um hier die entsprechenden Maßnahmen zu setzen. Aber ich glaube, das ist, wenn wir es nicht schaffen, jeden und jede in der Transformation mitzunehmen, abzusichern, wird die Transformation nicht stattfinden, weil die Menschen werden diejenigen, die die Transformation vorantreiben wollen, abgewählt werden. Und wir sehen halt leider schon, insbesondere in Europa, wenn ich mir die aktuelle Entwicklung anschaue, dass es schon dass es hier schon Tendenzen in diese Richtung gibt. Ja? Dass es ist angesichts der sozialen, der sozialen Lage, die sich im Zuge der vergangenen Krisen weiter verschärft hat, also die Diskrepanz zwischen Arm und Reich etc., da wird es natürlich schwieriger, Menschen für die Transformation und für den Klimaschutz zu gewinnen. Auch angesichts der Situation, dass zum Beispiel die Reichen halt für das Gros der Emissionen verantwortlich sind, weil die eben nichts haben oder wenig haben, die können sich kein Auto leisten, die haben gerade einmal eine kleine Wohnung, haben halt nicht so hohe, verursachen nicht so hohe Emissionen. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Man wird doch nicht die Menschen, die ohnehin kein Auto haben oder sich wenig leisten können, die wird man ja dann nicht noch einmal mit einer CO2-Steuer, die dann auf der Energierechnung sichtbar wird, bestrafen wollen, oder? Also ich glaube, da muss man sich sehr, sehr viel überlegen.
Ich würde zum Schluss gerne nochmal kurz über die Rolle der Gewerkschaften in dieser großen Transformation sprechen. Der ÖGB hat letztes Jahr das ÖGB Klimabüro gegründet. Wie kam es denn dazu und was genau sind jetzt die Aufgaben dieses Büros?
Das Klimabüro wurde im Mai 2023 gegründet. Das BMK hat hier mitfinanziert, worüber wir sehr, sehr dankbar sind. Die Hauptaufgaben sind vielfältig, also zum einen unmittelbar Beratung von Gewerkschaften, Betriebsrätinnen und Betriebsräten zu klimapolitischen Aktivitäten, Bildungsarbeit für Betriebsrätinnen und Betriebsräte, Verbreitung von Best Practice, betrieblichen Best Practice-Modellen, aber auch Lösungsvorschläge für die Politik einbringen, weil wir ja doch, also ich sage immer, in den Betrieben hat man das beste Wissen über das, was da jetzt gerade notwendig ist. Das fehlt dann oft in den Bürokratien und deswegen ist, glaube ich, dieser Konnex zu den Betrieben und zu den Gewerkschaften und zu den Beschäftigten ein so wichtiger. Grundsätzlich geht es auch darum, dass Betriebsräte und Betriebsräte über Handlungsoptionen für ihre Arbeit beraten werden. Es gibt jetzt auch das Instrument der Transformationspläne, wie ich es vorhin erwähnt hatte. Also wenn sich Betriebe im Rahmen des Programms Transformation der Industrie um Fördergelder bewerben, müssen sie die Betriebsräte vorab einbeziehen. Das ist mal ein kleiner Erfolg gewesen, glaube ich, der letzten ein, zwei Jahre. Das ist die wesentliche, wie kam es dazu? Ich glaube, es war vor allem auch dem Umstand geschuldet, dass der ÖGB in den Jahren 2019 bis 2021 ein Konzept entwickelt hat, kann man im Internet runterladen, Klimapolitik aus Arbeitnehmerinnenperspektive, Positionspapier des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, wurde koordiniert von Martin Reiter, dem Leiter des Klimabüros, und Julia Streu, die eine Kollegin aus dem Gesundheitsbereich bei uns ist. Und das ist insofern sehr bemerkenswert, weil da wurde innerhalb von 3 Jahren gemeinsam mit den Gewerkschaften ein Konzept der Just Transition für Österreich entwickelt. Und ja, und aus dem heraus ist dann natürlich auch die Idee entstanden und auch auf Basis von Kontakten, die meine Kolleginnen und Kollegen hatten zum Deutschen Gewerkschaftsbund. Da gibt es ja das Beispiel der Revierwende, wo man im Rahmen des Kohleausstiegs auf Initiative des Deutschen Gewerkschaftsbundes hier auch Initiativen gesetzt hat, um Betriebsrätinnen und Betriebsräte zu beraten, was sie tun können. Dann haben wir das Beispiel der Just Transition Commission, der schottischen Gewerkschaftsbewegung gemeinsam, des schottischen Gewerkschaftsbundes gemeinsam mit Umweltorganisationen, wo auch sowas wie Just Transition Konzepte erarbeitet wurden, wo die Gewerkschaften gemeinsam mit den Umweltorganisationen der Regierung beratend zur Seite stehen. Ein anderes Vorbild war auch Spanien, weil hier ging es auch um den Kohleausstieg, wo es eine Kooperation gibt zwischen den Gewerkschaften und der spanischen Regierung, wo also auch Mittel in diese Regionen geflossen sind und hier die Gewerkschaften hier auch quasi mitgewirkt haben an diesem Prozess. Also es waren so ein bisschen diese Vorbilder. Und es geht einfach darum, Bewusstsein zu schaffen und Aufklärung zu machen und die Beschäftigten über die Notwendigkeit und Wichtigkeit von Klimaschutzmaßnahmen und für Just Transition Maßnahmen zu gewinnen. Weil ich weiß selbst, wie wenig auch, da zähle ich jetzt sicher auch Entscheidungsträgerinnen dazu, wie wenig diese über die Idee von Just Transition wissen.
Weil es jetzt ein paar Mal gefallen ist, noch einmal die Nachfrage, welche Handlungsoptionen hat man denn als Betriebsrätin, als Betriebsrat? Wie kann man dazu beitragen, das eigene Unternehmen klimafitter zu machen?
Also eine Initiative, die zu erwähnen ist, ist zum Beispiel jene eines Betriebsrats von BMW in Steyr im Zusammenhang mit Verkehrsbund, wo man gesagt hat, dass man die Taktung der öffentlichen Verkehrsmittel an die Schicht die Zeiten der Schichtarbeiter und Arbeiterinnen anpasst. Also ich sage nur, das ist ein Beispiel von vielen, das man erwähnen kann, was da konkret auch auf Initiative von Gewerkschaften, Betriebsrätinnen möglich ist.
Zum Ende unseres Interviews möchte ich Sie, wie jede unserer Interviewgästinnen, auch nach dem Klimaaktiv-Tipp fragen. Einer Sache, die Ihnen irgendwie im Umgang mit dem Klimaschutz und dem Klimawandel weitergeholfen hat. Haben Sie uns das mitgebracht?
Ja, ich habe was mitgebracht. Und zwar, es war so, ich habe im Mai 2022 begonnen, im ÖGB zu arbeiten. Ich habe in der Nationalbank gearbeitet, auch mit Green Finance war ich beschäftigt. Und eines der ersten Produkte, die ich gelesen habe, war Klimapolitik aus Arbeitnehmerinnenperspektive, ein Positionspapier des ÖGB. Und ich muss wirklich sagen, das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil es ist entstanden auf Basis eines Diskussionsprozesses mit den Gewerkschaften in den Jahren 2019 bis 2021, breit abgestimmt. Und das Papier ist visionär und hat heute noch Gültigkeit, 3 Jahre danach. Und ich kann das jedem empfehlen, dann zu lesen. Mich hat das deswegen so beeindruckt, weil ich natürlich aus meinen Erfahrungen, die schon 40 Jahre zurückliegen. Mir war das nicht so klar, wie fortschrittlich und progressiv der ÖGB und die Gewerkschaften heute denken. Und es gibt im Übrigen aber auch schon auch Beispiele, die schon 10 Jahre zurückliegen. Ich möchte nur erwähnen, dass vor fast 10 Jahren Beppo Muchic, der Vorsitzende der Gewerkschaft Bau Holz, gemeinsam mit Leonore Gehwessler, damals Global 2000 Geschäftsführerin, eine Pressekonferenz gemacht hat mit dem Titel 30 Jahre Hainburg, die etwas andere Geschichte, wie aus erbitterten Gegnern Verbündete wurden. Und das Zweite, was ich mitgebracht habe, ist die jüngste Ausgabe von Arbeit und Wirtschaft. Das ist ein Magazin, das gemeinsam von Arbeiterkammer und ÖGB herausgegeben wird, mit dem Titel Gemeinsam bewegen, Klimaschutz und Arbeitsplätze auf dem Weg zum sozial-ökologischen Umbau wird die Klimabewegung für Gewerkschaften zum zentralen Bündnispartner. Und das kann ich wirklich empfehlen. Also sind exzellente Beiträge drinnen, unter anderem auch ein Interview mit Reini Binder, weg mit der Angstmache, der Vorsitzende der Gewerkschaft VG. Also ja, das sind meine Empfehlungen für die Lektüre.
Das klingt sehr spannend. Wir werden das auf jeden Fall unten in den Shownotes dann verlinken. Dann sage ich vielen Dank für Ihre Zeit und die interessanten Einblicke.
Danke.
Damit wären wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Alle Broschüren und Magazine, die Frau Schubert erwähnt hat, findet ihr unten in den Shownotes. Dort verlinke ich euch außerdem einige Klimaaktivmaterialien, die dir dabei helfen können, selbst in einen Green Job zu wechseln. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens. Bis zum nächsten Mal. Das war der Klimadialog, der Podcast von Klimaaktiv, der Initiative des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Klimaaktiv fördert den Dialog Österreichs am Weg zur Klimaneutralität 2040. Wir zeigen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und mit hoher Qualität umgesetzt werden können. Ob beim Bauen und Sanieren, Energiesparen, dem Einsatz erneuerbarer Energien oder in der Mobilität. Auf www.klimaaktiv.at findest du eine Übersicht über alle Angebote von Klimaaktiv. Bis zum nächsten Mal.